Namen Jesu Christi, unseres erhöhten und verklärten Herrn und Hauptes, wollen wir unsere Abendversammlung beginnen. Ehe ich bete, lese ich zwei Gottesworte, die uns in unser Abendthema, das vielleicht manchen etwas rätselhaft erschienen sein mag, hineinführen sollen. Unser Abendthema lautet ja vom Wunder der Gleichzeitigkeit von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das heißt, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind gleichzeitig. Und das ist ein Wunder. Und davon will ich etwas sagen. Das ist eine grundlegende, überwältigend kostbare Gotteswahrheit. Ich lese zunächst die beiden Verse und dann beten wir. Ich lese als erstes Prediger 3, Vers 15. Ein Wort aus dem Alten und eins aus dem Neuen Testament. Prediger 3, Vers 15. Was da ist, war Mensch. Und was sein wird, in der Zukunft, ist längst gewesen. Wenn das nicht in der Schrift stünde, wenn das nicht ein Gotteswort wäre, müsste man sagen, das ist Blödsinn. Aber es ist ein Gotteswort. Und ich will es nachher beweisen, welche Kräfte, welche Seligkeiten, welche ungeahnten Lebensmöglichkeiten in diesem Wort verborgen sind. Ich lese es noch einmal. Was da ist, war längst. Und was sein wird, ist längst gewesen. Und dazu lese ich noch ein zweites, ein neutestamentliches Wort. 1. Korinther 3, Vers 21. 1. Korinther 3, 21. Alles ist euer. Ihr werdet sagen, das stimmt gar nicht. Alles ist euer. Von den Autos, die da draußen sehen, gehört nicht eines mir. Werdet ihr sagen. Und doch, wir glauben an den Namen des Herrn Jesus Christus, die ihr euer Leben ihm gegeben habt. Alles ist euer. Und das will ich euch beweisen, anhand der Schrift, und es euch ins Herz hinein zu sagen versuchen. Wir beten. Herr Jesus, Himmel und Erde werden vergehen, aber deine Worte werden nicht vergehen. Du bist der ewige Mund der Wahrheit, der nicht lügen kann. Und was du zusagst, das hältst du gewiss. Wir danken dir für das Wunder deines Wortes, für die Kraft und das Leben, für das Heil und die Seligkeit, die alles Denken übersteigt, die in deinem Evangelium verborgen sind. Und danken dir, dass du uns immer wieder Möglichkeit schenkst, dass wir hineinwachsen in die Überfülle deines Reichtums von Gnade und Herrlichkeit. Lass auch diese Abendstunde und lass den morgigen, den letzten Tag dazu dienen, dass uns etwas aufgeschlossen werde von den Kräften und von den Wonnen, von den Lösungen, von den Gnaden, von dem Ernst und von der Seligkeit deiner ewigen göttlichen Wahrheit. Du bist für uns gestorben, hast uns erkauft mit deinem Blut. Du hast unsere Strafe getragen, auf dass wir Frieden hätten. Du hast uns erkauft für Gott und seine Herrlichkeit. Du hast alles getan. Und das lehre uns glauben im Vollumfang. Und das lehre uns fassen samt allen gewaltigen Konsequenzen, samt allen Folgen, die sich daraus ergeben, dass du uns unaussprechlich liebst. Du liebst uns mehr, als wir uns selber lieben können. Du kennst uns besser, als wir uns selber kennen. Und du hast Gewaltigeres vor, als unsere kühnste Fantasie und unsere kühnsten Gebete es ausdenken oder erbitten könnten. So bist du, und so wollen wir dich kennenlernen. So wollen wir uns dir weihen. So wollen wir jetzt schon deine Kräfte fassen und verstehen, was war und in dem Leben, was einmal sein wird. Herr, du bist wunderbar. Öffne uns dein Wort für unser Herz und öffne uns das Herz für dein Wort. Gelobt seist du, du wirst es tun. Gib uns jetzt gesammelte Sinne, lass alles Störende fernbleiben und lass uns den Reichtum deines Evangeliums, so wie es geschrieben steht, fassen und glauben. Du wirst es tun. Anbetung deinem Namen. Amen. Das Wunder der Gleichzeitigkeit von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Um das, meine lieben Freunde, meine Brüder und Schwestern und ihr Heiligen und Geliebten Gottes, euch fassbar zu machen, um was es sich handelt und welche Wahrheit aus dem Wort Heiliger Schrift ich euch heute Abend mit Gottes Hilfe möchte aufleuchten lassen, dass euer Leben hell, froh, gelöst, beglückt und kostbar werde, von Schwermut und Sorgen entleert und von himmlischen Leuchtfeuer durchglüht, von himmlischen Freuden erfüllt werde. Um das zu verstehen, ein paar ganz kurze, einfache Hinweise. Vorgestern habe ich gehört, in Anführungszeichen, habe eine Unterredung stattgefunden über das Evangelium zwischen Luther, Zinzendorf und Billy Graham. Glaubt ihr das? Glaubt ihr das? Braucht ihr nicht zu glauben. Die Sache habe ich gehört, in Anführungszeichen. Oder eine politische Besprechung über die Lage in Deutschland soll sich zugetragen haben zwischen Karl dem Großen, Kaiser Wilhelm dem Zweiten und Konrad Adenauer. Nicht wahr? Das ist lächerlich. Die haben ja zu ganz verschiedenen Zeiträumen gelebt. Wie können die miteinander verhandeln? Die einen, die sind vielleicht in der Lichtnähe und die anderen in der Finsternisferne und die anderen, die leben. Können nicht miteinander verhandeln. Glaubt ihr, dass einmal eine Konferenz stattgefunden hat zwischen Menschen, die zu ganz verschiedenen Zeiten als Mensch auf der Erde lebten? Zwischen Jesus, Moses und Elias. Glaubt ihr das? Aha. Vorhin habt ihr mich ausgelacht. Und das glaubt ihr. Ihr seht also, dass nach Gottes Wort oder in höherer Ebene, nämlich in der Ebene des Glaubens, wir Dinge schauen, ewige göttliche Wahrheiten, die auf der Ebene des Verstandes unmöglich sind. Und was für die Zeit gilt, gilt für den Raum. Und was für Zeit und Raum gilt, gilt für den Stoff. Mehr will ich jetzt nicht sagen. Aber noch ein Bild, das euch das zeigt. Wenn ich jetzt sagen würde, morgen Nachmittag von 2 bis 3 würde ich mal einen Spaziergang machen. Da gehe ich von Berlin nach Tokio. 3 Uhr bin ich wieder da. Spaziergang, also nicht ein Flug, sondern Spaziergang. Das glaubt ihr mir ebenso wenig. Glaubt ihr, dass solche Wegstrecken möglich sind? Für den Auferstandenen? dass der so große Dinge tun kann, der Auferstandene, die Räume überwinden in Sekundenschnelle. Und ihr werdet noch größere Dinge tun. Habt ihr das schwarz auf weiß? Ja. Wo? In der Bibel. Ihr seht, meine Lieben, was es bedeutet, wenn wir unser natürliches Denken, das an den Stoff und die Zeit und den Raum gebunden ist, das in gewissen Denkkategorien, um es philosophisch auszudrücken, sich bewegt. Ihr seht, was wir, wenn wir die Bibel als Gottes Wort haben und Jesus als unser Heiland und unser Leben, unser Denken, Fühlen, Wollen, Geist, Seele und Leib, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, die Totalität unseres Menschseins an ihn hergegeben haben, was wir da jetzt schon mit dem erleuchteten Augen des Herzens begreifen. Und wenn wir das, was wir begreifen, erst einmal tun, wenn wir nicht nur für möglich halten, dass wir größere Dinge tun, als er getan hat, sondern wenn wir sie dann auch wirklich tun, was meint ihr, was das sein wird? Und im Glauben darin zu leben, ist das Hauptziel des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist will uns in das hineinführen, was einmal sein wird. Er führt uns auch hinein in das, was war, vor Grundlegung der Welt. Und führt uns hinein in das, was ist, sodass wir merken, ich bin ja viel verlorener, schmutziger, erbärmlicher, jämmerlicher, nichtswürdiger, als ich seither gewusst habe. Er zeigt uns, was war, was ist und was sein wird. Denn was war ist jetzt und was sein wird ist jetzt. Und durch den Geist dürfen wir das Weltall umfassen mit all seinen Kräften und all seinen Freuden. Denn wir werden das All ererben. Alles ist euer. Bitte, wenn ihr jetzt vom Finanzamt ein Bohren bekommt, wie groß ist ihr Vermögen? Dann schreibt nicht hinein, das All. Das wäre zwar für die, die glauben, richtig, aber das Finanzamt, das wird euch eine unerhörte Steuer auferlegen, wenn das Weltall euer gehört. Ihr versteht, was ich sage. Und nun wollen wir, weil wir ja heute eine Glaubensversammlung haben, und weil die, die gekommen sind, nicht hören wollen, du bist ein schlechter Kerl, du bist ein schlechtes Frauenzimmer, du musst dich bekehren, sonst kommst du in die Hölle. Das habt ihr schon 100.000 Mal gehört. Sondern weil ihr hinein wollt in die ganze Fülle Gottes und Christi, weil euer Herz hungert und euer Geist euch sagt, es muss noch mehr geben, als das, was ich an Glaubensbesitz und an Glaubensgenuss und an Glaubensvollmacht bis jetzt habe. Es muss noch Größeres geben. Jawohl, Bruder und Schwester, dein Herz täuscht dich nicht. Es gibt Größeres. Denn der Geist will uns hineinführen in die ganze Fülle Gottes, auf dass auch ihr erfüllt seid, bis hinein in die ganze Fülle Gottes, Epheser 3,19. Und davon möchte ich etwas sagen, dass ihr froh werdet und überwinden könnt, dass ihr keine Villa habt und keinen Mercedes und keine Aktien im Wert von 2,5 Millionen und dass ihr nicht gesundheitlich Helden seid und dass ihr nicht das vollkommene Familienglück habt, sondern dass ihr irgendwie armselige, jämmerliche Karikaturen seid. Ihr und ich und alle die Seinen, dass wir in uns nicht sind. Und wenn wir verstanden haben, was nichts ist, das hat Gott erwählt. Und diese unerhörte Wahrheit von der Erwählung fassen. Diese unerhörte Wahrheit. Wer erwählt? Wie wird man erwählt? Welche Leute werden erwählt? Was geschieht mit den Erwählten? Und so weiter. Wenn wir die erfasst haben im Glauben und können dafür danken und loben und preisen, wenn auch in Schwachheit, wenn auch unter Tränen, dann ist unser Leben erlöst. und gefüllt mit Gottes Kräften. Und dazu sollen unsere Versammlungen dienen. Also wir wollen weiterführen. Wir sind dankbar für jeden Evangelistendienst, der getan wird. Durch Pfarrer und Prediger und durch die großen Evangelisten, ein Billy Graham und so weiter. Das einfache Evangelium, du bist ein Sünder und musst errettet werden. Wir sind sehr dankbar, dass das gesagt wird. Aber wir dürfen dabei nicht stehen bleiben. Wir müssen uns weiterführen lassen. Ist der Platz noch frei? Ja, bitte kommen Sie. Sie bekommen einen richtigen Platz. Nein. Noch einmal, wenn wir verstehen, dass das, was längst war vor Grundlegung der Welten, durch das Wort Gottes uns, nicht aus Neugierde, sondern zur Vermittlung von Gottes Kräften und Gottes Gedanken und Gottes Programmen uns mitgeteilt wird. Und wenn wir wissen dürfen, was einmal sein wird, wo die Wege Gottes enden und münden, nicht aus Neugierde, sondern was die Schrift sagt, wobei wir keinen Millimeter weitergehen als die Schrift, aber auch nicht hinter dem zurückbleiben, was die Schrift sagt, sondern in heiliger Furcht und Liebe und Freude in der Schrift bleiben. Wenn wir das gesehen haben und uns dann entsprechend diesen Durchblick unserem Herrn gegeben haben, dann gibt es Lösungen in uns, Befreiungen. Nicht nur von Sünden, vom Rauchen und Saufen und Fressen und Neid und Streit und Hochmut. Davon natürlich, sondern auch Lösungen in unserem biblischen, göttlichen Denken, in unserem Lieben, in unserem Hoffen, in unserem Segnen können. Gibt es da Lösungen und Befreiungen. Dann erst wirst du wahrhaft glücklich. Also wenn du ahnst, es muss mehr geben. Es muss mehr geben als das, was ich habe, ein Heilsbesitz und Heilsgenuss und Heilsvollmacht. Es muss größere Dinge geben. Dein Herz betrügt dich nicht, es gibt größere Dinge. Und von diesen göttlichen Dingen, die nach der Schrift als Auftrag gegeben sind und nicht darüber hinaus, keinen Millimeter, die bezeugen wir. Und nun will ich euch zeigen vier Dinge, die vor 2000 Jahren schon waren. Und dann zeige ich euch vier Dinge, die einmal in der Zukunft und in der Vollendung der Welten sein werden. Also vier vergangene Dinge, die waren, die abgeschlossen sind, die jetzt nicht mehr sind. Und vier Dinge, die noch längst nicht sind, die aber einmal sein werden. Und dann will ich euch sagen, für uns, die wir glauben, ist das, was war, jetzt, das wirkt noch jetzt, als wenn es noch wäre. Und das, was einmal sein wird, das haben wir schon jetzt. In dem, was einmal sein wird, dürfen wir im Geiste, im Glauben schon jetzt leben. Und dann sagt ihr, wirklich, Bruder Heller, du hast recht. Alles ist euer. In erster Linie gehört das den Elendesten und den Ärmsten. Denen, die von der Welt für Tören und Narren gehalten werden. Das sind die Ersten. Den Armen wird das Evangelium verkündigt. Am Geist und am Geldbeutel. Den Armen, den Geringen, den Törichten. Die kommen zuerst dran. Die Letzten, die Hintersten, die den Mund zu halten haben, die kommen zuerst dran. Ihr Lieben, nehmt euch nachher das Heftchen mit von der Erwählung und arbeitet es durch. Wer es gern hätte und hat kein Geld, bekommt es umsonst. Braucht nur zu sagen, ich habe kein Geld, mein Geld ist ausgegeben und da bekommt es umsonst. Ich sage das mit großem Ernst, obwohl ich schon erlebte, dass dann Leute hingingen und haben Stöße genommen und haben gesagt, es gibt ja umsonst und haben Stöße mitgeschleppt, mit Leuten mit 1000 Mark Monatseinkommen. Ja, aber das trau ich euch Münchner nicht zu. Wenn also jemand es nicht zahlen kann, aber gern hätte, nehme es umsonst mit.
Wer zahlen kann, der darf etwas zahlen, damit auch in Zukunft solche Dinge gedruckt werden. Erwählung, die Erwählten, und von denen spreche ich, von den Auserwählten. Ich rede euch jeden Abend an, ihr Heiligen, Geliebten und Auserwählten Gottes. Für die ist das Größte, für die Ärmsten ist das Herrlichste, für die Bankrottesten das Wunderbarste, für die in sich Jämmerlichsten, Zerbrochensten und Gedemütigsten ist die größte Herrlichkeit Gottes. Und für die Pharisäer und Schriftgelehrten wird die Türe vor der Nase zugemacht. Wehe euch, ihr Pharisäer und Schriftgelehrten, glückselig die Armen im Geiste. So hat Jesus gesprochen und so spricht er noch heute. Und deshalb müssen wir alljämmerlich werden. Es ist keine Sünde, wenn man ein Auto hat, keine Sünde. Aber wenn man darauf stolz ist und sich was darauf einbindet und sagt, oh, dieser Fußgänger, dann ist es eine Sünde. Ich bin froh, dass meine Freunde zum großen Teil Autos haben. Die nehmen mich mit. Und nun, lasst mich hineingehen in diese gewaltige Wahrheit. Ich nenne euch vier Dinge, die vor 2000 Jahren waren. Vor 2000 Jahren stand auf Golgatha unter anderen Kreuzen ein Kreuz in der Mitte. Und an diesem Kreuz hing der Sohn Gottes für euch, für mich, für alle. Dieses Kreuz ist nicht mehr dort. Splitter von dem Kreuz, Holzsplitter, werden überall gezeigt. Nicht überall, aber an vielen Orten der Erde gezeigt. Wenn man diese Holzsplitter zusammennimmt, gibt es etwa 8 große Eisenbahnzüge voll Holz. Hat man ausgerechnet. Ja. Ich will damit sagen, so ein Stück Holz ist kein magisches Zaubermittel. Das Kreuz ist jetzt. Denn was war, ist jetzt. Heute ist das Kreuz von Golgatha für den Glauben aufgerichtet. Heute darfst du kommen und sagen, Herr Jesus, du hast am Kreuz dich selbst für mich geopfert. Herr Jesus, du bist für mich gestorben und als du riefst, es ist vollbracht, hast du auch an mich gedacht und meine Strafe getragen und meine Schuld und Schande auf dich genommen. Ich danke dir dafür. Du hast meine Schuld bezahlt. Die Strafe lag auf dir, auf dass ich Frieden hätte. Danke dir, dass ich jetzt Frieden haben darf. So ist das Kreuz heute noch gegenwärtig. Das Kreuz war beschlossen vor Grundlegung der Welt. Es steht geschrieben, Jesus wurde als Lamm, das geschlachtet werden sollte, das der Welt Sünde trägt, bereitgestellt vor Grundlegung der Welt. So steht es im 1. Petrusbrief. Das Kreuz wurde dargestellt in all den vielen Opfern Israels. Jedes Tier, das geschlachtet wurde, war ein Vorbild auf den Sohn Gottes, der am Kreuz starb. Das Kreuz wurde dargestellt und wurde wiederholt und weitergeführt in jedem Märtyrer. Jeder, der um Jesu Willen litt und starb, ist eine Darstellung des Kreuzes Christi. Und deine Stellung ist, ich bin mit Christus gekreuzigt. Wenn du das fassen kannst, dass das Kreuz etwas Gegenwärtiges ist, wenn dein Temperament sich regen will, wenn du auf den Tisch schlagen willst und wenn du, Frau, einen frischen Mund haben willst gegen deinen Mann und wenn du 1000-mal im Rechte bist und sagst, Herr Jesus, ich danke dir, ich bin mit dir gekreuzigt, dann kannst du überwinden. Da wird die Kraft des Kreuzes und des Gekreuzigten in dir lebendig, dann kommt dein Familienfriede wieder. Dann wird deine Ehe wieder komplett. Und dann brauchen deine Kinder nicht zu sagen, der Vater und die Mutter, die sollen ganz den Mund halten, die haben ja selber Krach untereinander. Dann hört das auf, wenn du fassest, dass das Kreuz gegenwärtig ist. Zweitens, die Auferstehung Jesu Christi, die war vor beinahe 2000 Jahren, da ist er aus den Toten auferstanden, da hat die Kraft Gottes ihn herausgeholt aus der Gruft, da sprangen die Felsen, da sanken die Legionäre, diese gespähten, kriegserfahrenen Legionen, diese Männer, die als Soldaten Roms durch Germanien und durch andere Länder bis nach England hinein, Spanien und so weiter, marschierten, heiligen Land waren. Die ganze damalige Oikumene, die Weltmacht, besetzten, die fielen um. Die fielen um. Und die gleiche Kraft, höre, die gleiche Kraft steht dir und mir zur Verfügung. Das will ich euch vorlesen, sonst glaubt ihr mir das gar nicht. Ich lese Römer 8, Vers 11. Das, die Kraft der Auferstehung ist nicht etwas, was vor 2000 Jahren war und seitdem aufhört. Nein, die ist jetzt, heute. Ich lese. Wenn der Geist dessen, der Jesum aus den Toten auferweckt hat, das ist der Geist Gottes. Das ist der Geist Gottes. Wenn der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, das kann er, wenn wir uns ihm öffnen, sagen ihm unsere Sünden, sagen uns los vom Teufel, von Zaubereien, von unseren Geschlechtssünden, von unserer Betrügereien, von unserem Neid, von unserem Geiz, von unserem Hochmut, von unserer Unversöhnlichkeit, von unserer Naschsucht, sagen uns los und sagen Schluss, Schluss, wir mit allem brechen, was Gott nicht gefällt. Herr, hier ist mein Herz. Dann wohnt der Geist in uns. Und wenn dieser Geist in euch wohnt, so wird er, nämlich Gott, der Christum aus den Toten auferweckt hat. Und jetzt heißt es nicht, eure gestorbenen Leiber lebendig machen. So heißt es nicht. Sondern eure sterblichen Leiber lebendig machen. Was du jetzt an dir trägst, ist ein sterblicher Leib. Heute, diesem Augenblick. Und wenn du mal tot bist, da hast du einen gestorbenen Leib. Kann Jesus auch die gestorbenen Leiber lebendig machen? Jawohl. Er kann aber auch die sterblichen Leiber lebendig machen. Das heißt, er kann sein Leben, die Kraft seiner Auferstehung, in deinen Leib hineingießen, in deinen sterblichen Leib, der täglich dir kann er hineingießen, wenn der Geist Gottes in dir wohnt. Und wenn du Gott bittest um seinen Heiligen Geist. Und wenn du alles loslässest, was deinen Geist hindert, und dein Leben ihm hingibst in heiliger Ganzweihe, dann wird er selber Heilige Geist, der einmal den Sohn Gottes aus den Toten auferweckt hat, auch deinen sterblichen Leib lebendig machen, wegen seines in dir wohnenden Geistes. Die Kraft der Auferstehung ist etwas Gegenwärtiges durch den Glauben. Was war, ist jetzt. Das ist das Zweite. Das Kreuz, die Auferstehung, ist nämlich ein Drittes. Vor beinahe 2000 Jahren ist der Herr Jesus in den Himmel gefahren. Da wurde er emporgehoben und ging durch die Himmel hindurch. Nein, ich will es genau sagen. Er ging in den Himmel, in die Himmel. Und er ging durch die Himmel hindurch und er wurde über die Himmel erhöht zur Rechten der Majestät Gottes. Das nennt man Himmelfahrt. Vor 2000 Jahren ist der Herr Jesus in den Himmel gefahren. Wir können auch schon jetzt Tag für Tag eine Himmelfahrt erleben, noch nicht in unserem Körper. Das kommt noch. Das kommt noch. Aber im Geiste, schick das Herz da hinein, wo du ewig wünschst zu sein. Du willst doch nicht ewig in der Hölle sein. Du willst ewig im Himmel sein, im Licht, in der Herrlichkeit, bei Gott. Schick dein Herz da hinein. Ja, wie soll ich das machen? Das sage ich dir. Gott hat uns drei Hauptkanäle gegeben. das Herz in den Himmel zu schicken. Drei Hauptkanäle. Und hat uns außerdem noch einmal 5 Nebenkanäle gegeben. Aber ich will euch nur die 3 Hauptkanäle nennen. Das ist erstens Gottes Wort, zweitens das Gebet und drittens die Gemeinschaft der Heiligen. Wenn du Gottes Wort liest und das schickst du dein Herz in die Himmel, wenn du liest, dass der Herr Jesus hinaufgegangen ist, um eine Stätte zu bereiten, auf dass die, die an ihn glauben, bei ihm seien, und du liest das, Herr, du bist hinaufgegangen. Ich brauche nicht in die Finsternis, Erde der Tiefe, da unten in die Qual, in die Feuergefängnisse des Grauens, der Grube, der Hölle. Da brauche ich nicht hinein, weil Jesus meine Sünden bezahlt hat. Brauche ich nicht hinein. Du bereitest mir droben Lichts, Wohnung. O Herr, und du bist droben. Hast sie bereitet. Hältst sie bereit für mich. Und ich darf auch einmal eingehen. Dann schickst du dein Herz in den Himmel. Das ist nur so ein Beispiel von Tausenden. Schick das Herz da hinein, wo du ewig willst sein. Wenn du das Wort Gottes hörst, wenn du das Wort Gottes liest, wenn du das Wort Gottes meditierst, das heißt, darüber nachdenkst, es bewegst in deinem Herzen. Zweitens, wenn du betest, wenn du anstatt an dich zu denken, ins Meer der Liebe dich versenkst, wenn du das tust, dann bist du im Himmel. Einer der berühmtesten Prediger, ich weiß nicht, ob ich es euch erzählt habe, Charles Haddon Spurgeon, ein Londoner Baptistenprediger, der König unter den Evangelisten wird er genannt, der hat von sich gesagt, ich habe es gelesen, wenn ich morgens im Gottesdienst mein Gebet sprach von 20 Minuten, das Hauptgebet, da betete er 20 Minuten. Ja. Das können wir heute gar nicht mehr verkraften. Unser Bruder Otto Fussel wird auch nachher keine 20 Minuten beten. Aber wenn wir allein sind, dann kann er so lang beten. Meine Lieben, der sagte, wenn ich nach dem Amen des langen Gebetes meine Augen öffnete, dann war ich erstaunt, dass ich noch auf der Erde war. Wenn ich dann meine Kirche da sah, meine Leute, war ich erstaunt. Wir haben große Versammlungen gehabt. Durch den manchen Hunderttausend oder Millionen zum Glauben gekommen. Jede Predigt wurde in 20.000, 30.000 Exemplaren gedruckt und ging in die gesamte englisch sprechende Welt. Vor diesem Charles Haddon Spurgeon. Ich freue mich so, ihn zu sehen. Ich freue mich so. Ach, ich werde ihm die Hand drücken und ihm danken. Ich habe viel Gewinn gehabt durch seine Schriften. Ja, ich habe seine Schriften verschlungen. So viel etwa. Ja. Meine Lieben, jedes echte Gebet ist ein Herausgehen aus unseren Ängsten und Nöten und Sünden und Unzufriedenheiten und Missmut und ein Hineingehen in den Glanz der Gegenwart Gottes. Und wenn wir anfangen, ihn zu loben und zu preisen, wenn wir ihm Opfer des Lobes bringen, die uns nicht leicht fallen, und ihm Dank sagen für alles, alle Zeit, dann sind wir hinaufversetzt in den Himmel. Aber erst im Geist. Der Körper ist noch da unten. Der Leib ist noch da unten. Aber der Geist, das Herz, ist im Himmel. Und so ist es auch in der Gemeinschaft der Heiligen. Wir haben schon oft Leute aus der Welt, die nur verkehrten im Kino und im Café und in Wirtschaften, wo gegrölt und gesoffen wird und Schmutz und Kot erzählt wird und so weiter, wo man enttäuscht ist und hat einen Ekel, die zum ersten Mal in einer Versammlung waren, wo das Fülle-Evangelium verkündigt wurde. Die haben mir gesagt, ich war wie im Himmel. Die frommen Mitläufer, die seit 40 Jahren die Versammlung besuchen, die merken das gar nicht mehr. So wenig wie die Schweizer, die zu Fuß ihrer hohen Berge wohnen, die merken gar nicht mehr die Schönheit. Aber Menschen, die aus der Welt zum ersten Mal in eine Versammlung kommen, wer heute Abend zum ersten Mal da ist, der merkt, wir sind ja in einer ganz anderen Welt. Oft habe ich erlebt, wenn Säle gemietet wurden, dass mir dann die Hausmeister sagten, wissen Sie, sowas wie Ihre Leute habe ich noch nie gehabt. Ihr raucht nicht, ihr trinkt nicht, ihr schimpft nicht, ihr streitet nicht, ihr grölt nicht, ihr macht keine unsittlichen Geschichten, gemeine, schmutzige Witze, sondern ihr sitzt da und singt und betet und über euch da lagert sich ein Glanz von Herrlichkeit Gottes. Haben wir Hausmeister gesagt. Durch die Gemeinschaft der Heiligen. Ich habe euch drei Kanäle genannt, das Wort Gottes lesen, hören, im Herzen bewegen. Gebet einsam und gemeinsam. Wenn du allein betest oder in einer Versammlung betest, kurz und laut und in die Herzen. Und gemeinsam, da kannst du, wenn du willst, die ganze Nacht durchbeten. Und die Gemeinschaft der Heiligen. Ich sage nicht, ihr müsst in diese Organisation oder in diese Kirche oder in diese Freikirche oder in diesen oder Anna eintreten. Das sage ich nicht. Ich sage, geh dahin, wo Leben ist. Wo lebendige Menschen sind, denen man abspürt, die lieben den Herrn Jesus. Die strömen etwas aus von seiner Kraft und seiner Freude und seinem Frieden. Da geht hin. Wo das ist, wie das heißt, ganz einerlei. Da geht hin. Aber Gemeinschaft braucht ihr. Allein stehen kann man nicht. Da ist man wie eine Ähre, die allein steht, wird umgeknickt. Aber wenn ein ganzes Ährenmeer da ist, das wird bewegt vom Wind, aber nicht umgeknickt. Und wenn es umgeknickt wird, dann richten sie sich wieder auf. Ja. Keine Eiszapfenchristen und eine glühende Kohle, die ganz allein da liegt, ist bald kalt, aber ein ganzes Becken von glühender Kohle, sind eine die andere warm. Und deshalb brauchen wir Gottes Wort, Gebet und Gemeinschaft. Man nennt das die drei großen G. Gottes Wort, Gebet, Gemeinschaft. Kann man gar nicht oft genug sagen. So sind wir im Geiste jetzt schon jeden Tag fähig zu einer Himmelfahrt. Und jede echte Wortverkündigung und jedes echte Gebet und jedes echte Betrachten und Hören und Lesen des Wortes Gottes ist ein Stück Himmelfahrt, wo man hinaufgenommen ist in höhere Sphären. Und entrückt den Sorgen und Ängsten und Nöten dieser Erde. Das, was war, die Himmelfahrt vor 2000 Jahren, ist jetzt, ist heute, kannst du jeden Tag haben. In deiner Morgenandacht, in deinem Abendversammlungsbesuch und unter Tag. Und noch ein viertes nenne ich, was war, das ist die Erhöhung. Als Christus zum Himmel fuhr, wurde er erhöht. Über jede Gewalt und jede Macht, über alle Fürstentümer, Engel und Gewalten, wurde er hoch erhöht als Herr und hatte alles unter seinen Füßen. Die Erhöhung war vor 2000 Jahren. Und wenn ihr das glaubt, warum habt ihr dann noch Angst vor einem Dämon? Warum habt ihr nur Angst vor eurer Lieblingssünde, die euch überfällt wie ein Tier? Und euch band mit Basiliskenblick wie eine Schlange, ein Kaninchen band durch ihren Blick, und so dass ihr doch sündigen müsst. Warum habt ihr da noch Angst? Warum ergreift ihr nicht den Sieg Jesu Christi? Warum ergreift ihr nicht die Tatsache von Kolosser 2, Vers 9 und 10? Ich lese es euch vor. Kolosser 2, 9 und 10. Da heißt es nämlich, in ihm, in dem Herrn Jesus, ist die ganze Fülle oder wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid zur Vervollständigung gebracht. Ihr, die ihr glaubt, ob ihr es wisst oder nicht, und wenn ihr es heute zum ersten Mal hört, dann dürft ihr es jetzt nehmen. Wer von Herzen glaubt, gehört mit zu der Vervollständigung. Oder zu dem Körper des Christus. Er das Haupt, wir seine Glieder, die Glieder vervollständigen das Haupt zu der Gesamtpersönlichkeit. Und das seid ihr. Ihr seid zur Vervollständigung gebracht. In ihm, der das Haupt ist jedes Fürstentums und jeder Gewalt. Christus ist der Herrscher, das Haupt. Jede Fürstentümer, die des Lichtes und die der Finsternis. Es gibt zwei Arten von Engeln und Boten und Gewalten. Lichtsgewalten und Finsternisgewalten. Aber das Haupt über alles, der Kommandeur, der Regent, ist der Herr Jesus. Und ihr seid seine Vervollständigung. Und damit seid auch ihr in und mit Christus zum Haupt über alle Gewalten und Mächte der Hölle, der Erde und des Himmels. Das ist kein Hochmut, das ist keine Einbildung von mir, das steht geschrieben.
Das habe ich schon nie gehört. Das mag sein, aber die Bibel sagt es, Gottes Wort sagt es.
Wenn du dich ganz in Christus hineinhüllst, wenn du dich selbst dein eigenes böses Ich in den Tod gibst oder deine Seele verlierst, wie wir neulich miteinander besprachen, dann wirst du in Christus zur Fülle gebracht und bist mit ihm das Haupt über jedes Fürstentum und jede Gewalt. Dann darfst du, wenn ein Dämon kommt, sagen, ob du den siehst oder hörst oder fühlst oder spürst. Dann darfst du sagen, im Namen Jesu, weiche, du bist besiegt. Jesus hat den Sieg davon getragen. Jesus ist Sieger, Jesus ist der Herr. Weiche, ich gebiete dir im Namen Jesu, weiche. Ja, was machst du denn, wenn zu dir ein Mensch kommt, wie ich es schon manchmal erlebt habe? So, ich bin besessen, helfen Sie mir. Eine böse Macht hält mich gebunden. Helfen Sie mir. So, mit einem solchen Gesicht. Was machst du denn da? Da sagst du, gehen Sie zum Doktor so und so, oder zu dem Professor so und so und so weiter. Dann könntest du, wenn du den Glauben hättest, sagen, nachdem du festgestellt hast, haben Sie sich als Sünder erkannt? Verstehen Sie, dass Ihr Sündenleben oder das Sündenleben Ihrer Vorfahren Mitursache sind für diesen schrecklichen Zustand? Sind Sie bereit, die Menschen, die Sie verflucht haben, zu lösen und Ihren Fluch zurückzunehmen? Sind Sie dazu bereit? Sind Sie bereit, dem Teufel abzusagen, in Ihr Leben Jesus zu geben? Und wenn diese Leute sagen, ja, von ganzem Herzen, dann darfst du die Hände auflegen. Nur dann, sonst nicht. Wenn du die Hände schnell auflegst, ohne das zu fragen, da wirst du teilhaftig der Sünden. Dann gehen diese Dämonen in dich. Das habe ich erlebt in diesem Leibe. Dass dann ein Dämon in dich überfährt. Dann darfst du sagen, im Namen Jesu, sei gelöst. Es gibt viele, die das tun. Die damit Propaganda machen, sind nicht echt. Aber die Stillen, die Verborgenen, die Demütigen, die weder Propaganda damit machen, noch damit Geld verdienen wollen, wehe dem, wehe dem. Die sind echt. Das gibt's. Das heißt, wir sind schon jetzt erhöht. Aber das darfst du. Diese Aufgabe hat nicht jeder, andere zu lösen. Denn nur wer selbst gelöst ist, kann auch andere lösen. Wer in Christus selbst wesenhaft glücklich geworden ist, der kann auch andere glücklich machen. Dazu muss man gestorben sein, täglich. Und das ist etwas Wunderbares. Meine Freunde, willst du das? Streckt euch danach aus. Aber das kannst du, das kann jeder, auch der Schwächste. Der kann sagen, Herr Jesus, wenn es jetzt auf mich ankommt, komm, ich bin ein verlorener Mann. Herr Jesus, du hast gesagt, du hast Vollmacht über alles Fleisch. Ich habe über mein Fleisch, über meine böse Zunge, über meine Nachsucht, über meine Lüge, über meinen Hochmut, über meine Fleischeslust und über all meine schrecklichen Anlagen, die ich von meiner Großmutter her habe, über die Schwermut und die Selbstmordgedanken. Ich habe keine Vollmacht. Ich bin ihnen verfallen und mein Leben ist grausam gequält. Ach, Herr Jesus, du hast doch Vollmacht. Du hast doch gesagt, mir ist gegeben, ich habe Vollmacht über alles Fleisch. Johannes 17, 2 und 3. Schlag's auf, haltet es dem Herrn Jesus vor. Und wenn du das sagst, ich kann nicht, aber du kannst, dann wirst du frei. Ich habe hunderte von mündlichen und schriftlichen Nachrichten bekommen. Von jungen Menschen besonders, die in der Sünde der Jugend drin staken. Denn ich sagte, wenn die Anfechtung kommt, dann sagst du, weicht ihr Unzuchtsgeister, denn mein Freudenmeister Jesus tritt herein. Und rechne damit, dass diese Geister weichen müssen und dass Jesus hereintritt. Bete laut, gebiete denen. Ich habe die Nachricht bekommen, lieber Onkel Adolf, Seitdem ich das tue, bin ich frei und bin nicht einmal mehr gefallen in meine Sünde. So. Wie heißt denn deine Lieblingssünde? Du wirst nicht Sieger drüber, aus eigener Kraft, niemals.
Aber wenn du fassen kannst, Jesus ist Sieger und ich darf mich in ihn werfen, ich darf mich ihm total übergeben,
wenn du das fassen darfst, wirst du diesen Sieg erleben und erfahren. So wahr ich hier stehe, ich habe es doch auch erlebt. Ich habe so Hunderten und Tausenden vermitteln dürfen, mit den 44 Jahren, in denen ich dem Herrn dienen darf. Meine Freunde, das heißt, was wahr ist jetzt. Was war die Erhöhung Jesu über alle Gewalten? Und die ist jetzt, und daran dürfen wir durch den Glauben teilhaben. Durch den Glauben sind wir eins mit ihm geworden. Sind wir seine Glieder und er unser Haus. Ist er unser erstgeborener Bruder. Und wir dürfen sagen, Herr, du in mir und ich in dir. Ich kann's nicht. Ich kann gar nichts. Aber du kannst alles. Nehm das doch bitte mit. Nehmt doch diese Botschaft, praktiziert sie. Ihr werdet dem Herrn von Herzen danken. Ihr braucht ja gar nicht zu schreiben. Braucht mir es auch nicht zu sagen, gar nicht nötig. Aber sagt dem Herrn und sagt den anderen, Jesus ist Sieger. Und sagt es dem Feind, sagt es eurer Lieblingssünde. Dem sagt es. Und dann dürft ihr das erleben, was wir hunderte von jungen Menschen sagten und schrieben. Ich habe jetzt vier Dinge genannt. Erstens das Kreuz. Zweitens die Auferstehung, drittens die Himmelfahrt und viertens die Erhöhung Christi über alle Gewalten und seine Hauptschaft über alles. Und wir sind mit ihm, wir mit unserem Haupt sind als der Christus das Haupt über jedes Fürstentum und jede Gewalt. So steht es geschrieben. Wir kommen an dieses Wort gleich noch einmal. Zweiter Teil, ich nenne euch jetzt vier Dinge, die in der Zukunft liegen. Kreuz, Auferstehung, Himmelfahrt, Erhöhung, die liegen ja in der Vergangenheit. Das war ja alles vor 2000 Jahren. Das könnt ihr alles nachlesen in den Evangelien. Aber es Ich nenne euch jetzt vier Dinge, die in der Zukunft liegen. Kreuz, Auferstehung, Himmelfahrt, Erhöhung, die liegen ja in der Vergangenheit. Das war ja alles vor 2000 Jahren. Das könnt ihr alles nachlesen in den Evangelien. Aber es gibt auch Dinge, mehr als vier, ich kann das ja nur vier nennen in einer kurzen Stunde, die liegen in der Zukunft. Und diese Dinge, die in der Zukunft nehmen, die nehmen wir auch herein in unser Leben. So wie wir das Kreuz, das längst verfault ist, hineinnehmen in unser Leben, in seiner Kraft und Bedeutung, so nehmen wir auch die zukünftigen Heilstaten Gottes durch den Glauben in unser Leben hinein. Denn das, was sein wird, ist jetzt. Vier Stücke. Erstens. Die Wiederkunft Christi wird bald sein. Der Herr wird bald wiederkommen. Vom Himmel her. Und wird all die, die an ihn glauben, erhöhen, mit sich holen, verklären, entrücken, dass sie bei ihm seien. Die Toten in Christo werden zuerst auferstehen. Danach, wie lang, weiß ich nicht, 3 Tage, 8 Tage, 4 Wochen, 40 Tage, ich weiß es nicht. Danach werden wir, die wir leben, verwandelt werden. Und zusammen mit ihnen, den auferstandenen Gläubigen, wir die Lebenden, mit ihnen hinaufgenommen werden. Die Luft beim Herrn sein und alle Tage bei ihm sein. Das wird sein. Das wird kommen. So wahr, wie der Herr Jesus zum ersten Mal gekommen ist, als sein Kindlein in der Grippe lag, so wahr kommt er zum zweiten Mal in den Wolken des Himmels und wir die, die an ihn glauben, hinauf emporhaupten. Das heißt, so heißt das Wort wörtlich, Anna Kefela Josas Teil, emporhaupten, das heißt mit ihm, dem Haupte, uns als Glieder, als Körper, als Leib vereinen. Das kommt bald. Wann? Das weiß ich nicht. 1963, 64, 66, 72, 73, ich weiß es nicht, weiß kein Mensch. Ich werde mich hüten, etwas zu sagen, was nicht in der Bibel steht. Ich werde mich hüten. Das wäre mir eine strafwürdige Sache. Aber, jetzt gibt Acht. Es steht einmal geschrieben, wandelt als am Tage. Lebt so, führt so euer Leben. Wandeln heißt ja sein Leben einrichten. Das heißt wandeln. Umhergehen. Paripateo. Wandelt als am Tag. Das heißt, solange der Herr Jesus da ist Tag. Und wenn der Herr Jesus weg ist, dann ist Nacht. Deshalb sagt er, solange ich bei euch bin, ist Tag. Aber es kommt die Nacht, dann niemand wirken kann. Jetzt ist Nacht in der Welt, denn der Herr Jesus ist nicht persönlich da. Für uns aber ist der Tag angebrochen. Nicht am Himmelszelt, das ist nachts dunkel, sondern er ist angebrochen in unseren Herzen. Ja, für uns ist Tag. Und nun sagt der Herr Jesus, wandelt als am Tage, als wenn es schon Tag wäre, als wenn der Herr Jesus schon gekommen wäre, als wenn er schon auf Erden wäre und würde im tausendjährigen Reich regieren, wo die Erde ein Paradies wird. Wandelt so, als ob er schon da wäre, als am Tage. Deshalb wissen wir, der Herr Jesus, der bald kommt, ist schon da in unseren Herzen. Und wir leben so in diesem Herr, du bist in mir, ich bin in dir und du bist schon der Wiedergekommene. Aber du bist noch nicht in die Welt gekommen. Aber in mein Herz bist du gekommen. Und bist bei mir. Siehe, ich bin bei euch alle Tage. Du bist bei mir. Meta heißt das mit. Und du bist in mir. En heißt innen drin. Und du bist mit mir. Sünd. Das sind wunderbare Worte. Ich staune immer wieder voll Anbetung. Das heißt, das was sein wird, die Wiederkunft Christi, ist schon jetzt. Jesus lebt in dir, Bruder und Schwester. In jedem, der ihm glaubt, in jedem, der sich ihm weiht, in jedem, der in sein Herz öffnet, er lebt in dir. Er ist für dich jetzt schon der Wiedergekommene. Aber nur für dein Herz, für deinen Geist, für deinen Glauben. Und er wird bald wiederkommen und wird deinen Leib der Niedrigkeit verwandeln, hinein in das Gleichbild seiner Herrlichkeit, mit der Dynamik, mit der er vermag, sich das All gehorsam zu machen. Ich habe wörtlich übersetzt, Philipper 3, 21. Meine Freunde, das wird sein, die Wiederkunft Christi. Der Weltmensch sagt, oh, ich sehe es, es bleibt alles beim Alten, alles dummes Zeug. Und dabei ist er doch schon längst gekommen, zu uns und in uns, und ist bei uns und mit uns, und steht unsichtbar neben uns, und ist bei uns alle Tage. Und wir dürfen an den Gebetserhörungen, und wenn wir Bibel lesen, und wenn wir Gemeinschaft pflegen, ich greife jetzt zurück, dürfen wir erfahren, der Herr ist gekommen durch seinen Heiligen Geist und wohnt in uns und erneuert unser Leben mit unsagbaren Freuden und Kräften. Ihr Kinder Gottes, ist das wahr? Seht, ich sage das nicht allein. Und mein Freund und Bruder Otto Fussler auch nicht allein. Wir sagen es eine ganze Menge. Zweitens, was kommt, ist das Gericht. Wir leben noch in der Gnadenzeit. Aber die Gerichte, die brechen bald herein auf diese Erde. Gott wird nicht mehr lange schweigen für die Gottlosigkeit und Frechheit der Menschen. Für die Frechheit der Jugend. Für das sich aufputschen lassen zur Unzufriedenheit, zur Steigerung der Forderung, sodass man dem Teufel dient und einem System sich verschreibt, das alles zusammenbricht. Gott schweigt nicht mehr lang zu den Lästerungen, die zu ihm aufsteigen. Das Gericht kommt, noch ist Gnadenzeit, noch lässt Gott seine Sonne aufgehen, noch gibt uns Gott zu essen, noch sitzt ihr alle wohlgekleidet hier und Hunger braucht von euch auch keiner. Und heute Nacht hat jeder ein Dach über dem Kopf und hat jeder ein Bett. Das ist doch eine Gnade. Wir sollten jeden Abend danken, wenn wir im Bett liegen bleiben und brauchen nicht, wenn die Sirenen ertönen, in den Luftschutzkeller zu rennen, wie sie mal war. Haben wir das vergessen? Ja, die meisten haben es vergessen. Und waren dankbar für ein Stück Brot. Und heute, meine lieben Freunde, das Gericht kommt. Es steht vor der Tür. Irren euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. aber für uns. Wir nehmen das Gericht freiwillig herein in unser Leben. Wir sagen, Herr, richte mich. Herr, zeige mir, was in meinem Leben dir nicht gefällt. Herr, demütige mich, steck mir es auf. Und wenn mir es noch so schmerzlich wäre, Herr, richte mich. Wer sich selbst richtet, wird nicht gerichtet. Richtet nicht, dass ihr nicht gerichtet werdet. Für die Welt ist das Gericht was Zukünftiges. Und sie verblenden, sie verschließen die Augen davor. Sie wollen es nicht hören, wollen nicht daran denken. Und da wird Radio eingeschaltet und das Fernsehen und die Kriminalromane gelesen. Und sich betäubt mit Alkohol, Nikotin, Sexualität und alles, was die Welt an Rausch- und Giftmitteln hat. So ist es heute. Und sie glauben, sie könnten dadurch dem Gericht entfliehen. Sie können es nur machen wie der Vogel Strauß, der seinen Kopf in den Sand streckt. Übrigens ist das nicht wahr, es ist ein Märchen nebenbei den Menschen. Meine Freunde, das, was sein wird, das Gericht, ist jetzt, heute, heute Abend. Ich sage dir jetzt etwas in heiligem Ernst, mit bewegtem Herzen. Heute Abend, ehe du zu Bett gehst, dann knie nieder und nimm dir mal eine Viertelstunde Zeit und sage, Herr Jesus, du Sohn Gottes, ruf den Namen Jesu an. Sag nicht, lieber Gott, sag nicht, lieber Herr Gott, sondern sag, Herr Jesus. Denn wer den Namen des Herrn anruft, der soll errettet werden. Und sein Name ist Jesus und sein Amtstitel ist Christus. Du kannst auch sagen, Herr Jesus Christus. Aber gebraucht den Namen Jesus. Das ist eine wunderbare Kraft für den Glauben. Herr Jesus, zeig mir, wie befleckt, wie sündig, wie verloren ich bin. Wie meine Frömmigkeit stinkt und nicht taugt. Zeig mir! Mach mich ganz nackt, dass ich vor dir stehe, in meiner Schandgestalt und beschäme. Das ist deine Gnade. Das ist deine Gnade. Wer sich selbst richtet, wird nicht gerichtet. Und wer sich nicht selbst richtet, der wird gerichtet. Jetzt kannst du dich selbst freiwillig richten. Das kannst du mit deinem Heiland allein ausmachen. Du kannst dir auch einen treuen Menschen dazu nehmen. Und kannst dem sagen, darf ich dir mal meine Sünden bekennen. Und wenn das ein treuer, von Gott beauftragter Mensch ist, wird er nicht darüber reden. Wie viel sagten schon, ich kann ihnen meine Sünden nicht bekennen. Sie würden mich anspucken. Sie würden mich hinauswerfen. Sie hätten einen Ekel vor mir. Sag ich, nein, nein. Ich bin der größte Sünder, sag ich, nein, gar nicht wahr. Der größte Sünder ist bereits errettet. Das war ein Mann. Der hat die Gläubigen aufgesucht und hat sie gezwungen zu sagen, Fluch über Jesus. Und wenn sie das nicht sagten, hat er sie töten lassen oder ins Gefängnis werfen lassen. Und dieser Mann hieß Saulus von Tarsus. Das war der größte Sünder. Und der ist bereits errettet. Der ist bereits errettet. Sie sind also höchstens der zweitgrößte Sünder. Aber das glaube ich gar nicht, dass ich der zweitgrößte bin. Ich glaube, dass der zweitgrößte, dass ich das bin. Dann sind sie höchstens der drittgrößte. Meine Lieben, was sein wird, ist jetzt. Was wird sein, die Wiederkunft Christi? Jesus will schon jetzt in unser Herz. Was wird sein, das Gericht? Richte dich selbst. Wer sich selbst richtet, wird nicht gerichtet. Und wer sich nicht richtet, wer sagt, ich, so anständig wie die anderen bin ich auch, wer kann mir was nachsagen? Ach, so schlimm, so fanatisch braucht man nicht zu sein. Ich bin ein ganz anständiger Kerl. Wer so redet und denkt, der wird gerichtet. Wer aber sein Totalbankrott erklärt, der wird nicht gerichtet. Mensch, eine Botschaft. Brüder, die Botschaft ist so groß, dass ich manches Mal, wenn ich spreche zu Menschen, dass ich niederfallen und laut jauchzen und weinen möchte. So groß ist die Botschaft. Das ist doch ein einfaches Rezept. Richte dich selbst. Sag, ich bin ein verlorener, elender Tropfen. Sagst du, sagst du. Einmal kommt es ja doch ans Licht. Einmal kommen all deine Sünden ans Licht. Mit dem Tonfilm deines Lebens, da werden deine Gedanken erscheinen. Deine Gedanken, deine Gefühle. Da kommt alles ans Licht. Wenn du aber jetzt oder was du jetzt ans Licht bringst, das kommt nicht mehr ans Licht. Daran wird Gott, hör, nie mehr gedenken. Gott will deiner Sünden nie mehr gedenken, wenn du sie ihm jetzt sagst. Aber was du ihm nicht sagst, das holt er heraus.
Ist das keine erschütternde Botschaft? Ist das keine beglückende und beseligende Botschaft? Oder?
Ja.
Sie ist auch so gegangen?
Ja,
wir auch. Und er hat sich auch selbst gerichtet und von Gott erklärt und ist dann ein glücklicher Mensch geworden. Nimm mal den Arm hoch. Guck einmal da. Guck. Danke, danke, damit ja niemand lügt. Danke. Ah, was haben wir eine feine Versammlung von Heiligen und Geliebten. Aber ich muss euch das sagen, wisst ihr warum? Das wisst ihr ja alles, das habt ihr ja erlebt. Aber ich sage es euch so klar und prägnant, dass ihr es anderen, die darauf warten, genauso klar und deutlich sagt, wie ich es jetzt euch sage. Deshalb sage ich es euch so. Drittens, was sein wird, ist die Wiedergutmachung oder die Erstattung. Davon haben viele fromme nichts gehört. Und das ist eines der herrlichsten Kapitel der Bibel. Es gibt kein Weh, keinen Schmerz, kein Enttäuschtsein, kein Betrogensein, keinen Jammer, den ein Mensch erlitten hat, ein Kind oder ein Mann, eine Frau, ein Greis oder eine Greisin. Ob gläubig oder ungläubig, einerlei. Es gibt kein Schmerzen, kein Jammer, der nicht einmal wieder gut gemacht wird. Denn Gott ist ein Erstatter, ein Wiedergutmacher. So wie das klappt noch nicht so richtig, wie die Flüchtlinge, und die ihre Häuser verloren haben, wie die das erstattet bekommen sollen. Das ist ja, das klappt ja nicht, nicht wahr? Ihr Flüchtlinge und ihr Abgebrannten. Aber bei Gott klappt, bei Gott klappt's. Verlasst euch drauf. Jesus Christus ist der Erstatter. Was ich nicht geraubt habe, sagt er einmal im Psalm 69,4. Was der Räuber geraubt, was der Verderber verdorben, was der Mörder gemordet hat, werde ich alsdann wiedergutmachen und wiederherstellen. Es gibt eine Wiedergutmachung. Dass man sieht, ach, das ist ja wunderbar. Er macht ja alles wieder gut. Aber der gibt uns nicht das, was wir verloren haben, zurück. Macht er nicht. Er gibt uns viel mehr zurück. Wenn ich jetzt draußen zwei Männer bitten würde, oder drei oder fünf, lasst euch mal einen großen leeren Sack geben. Ihr zwei Zentner Kartoffeln, einen leeren Sack, und haltet den hin. Und dann soll jedes beim Rausgehen was hineinwerfen. Und morgen Abend bekommt jedes das Hundertfache. Also wer 10 Pfennig reinwirft, der bekommt 10 Mark. Und wer 20 Pfennig reinwirft, der bekommt 20 Mark. Und wer 100 Markschein reinwirft, der bekommt 10.000 Mark. Was meint ihr? Diese 5 Säcke, die würden voll bis oben hin. Glaubt ihr das? Ja. Ich habe keine 5 Säcke da und will auch nicht euer Geld. Aber ich weiß, dass mein Gott und Vater und euer Gott und Vater, dass der über die Maßen 1 zu unendlich erstattet. 1 zu 100 bekommt Israel erstattet. Ich werde euch 100-fach erstatten und das ewige Leben. Wer um meinetwillen Vater, Mutter, Brüder, Schwestern verlässt, dem werde ich 100-fach erstatten, sagt der Herr Jesus. Glaubt ihr, das wären Betrüger? Wie die Staaten der Welt? Herr Jesus lügt nicht. Menschen lügen. Politiker lügen. Schwindler. Aber der Herr Jesus lügt nicht. Der kann nicht lügen. Und er erstattet Israel 1 zu 100 und erstattet uns 1 zu unendlich. Jede Träne, die du geweint, jedes Leid, das du um seines Namens erlitten hast und der Wahrheit willen, jeder Verzicht, jedes Ja zu Gott und jedes Nein zum Teufel und zur Sünde wird erstattet 1 zu unendlich. Das kann ich euch nicht beschreiben, denn die Zahl unendlich ist so groß. Ich weiß nicht, wie groß unendlich ist. Ich weiß es nicht. Es gibt ja zwei Auffassungen in der Mathematik.
eine Zahl, die wirklich endlos ist, die nie aufhört, oder eine ganz, ganz, ganz große Zahl. Genauso ist es mit Null. Nicht wahr? Man kann ja nicht mit unendlichen Null in der Algebra, aber beinahe wäre der Schulmeister in mir wieder rausgekommen. Meine Brüder und Schwestern, die Erstattung im Geist und im Glauben, in unserem Geist, in unserer Seele, bis hinein in unser sterbliches, krankes, müdes, elendes, dem Tode verfallenes, der Sünde verfallenes Fleisch, kann man im Anbruch schon jetzt erleben. Denn was sein wird, ist jetzt. Bitte, das haben wir doch gelesen vorhin. Ich habe es ja dreimal vorgelesen. Prediger 3,15. Was sein wird, ist jetzt. Die Erstattung wird sein. Und die ist jetzt. Wenn du jetzt alles dem Herrn bringst, dann gibt er dir im Geist, im Glauben, in deinen Gedanken, in deinem Gefühlsleben, dann erneuert er dein Gedächtnis. Ich sage nicht, wenn du ein Bein amputiert hast, dass das Bein sofort nachwächst. Das sage ich nicht. Das sage ich nicht, obwohl der Herr das könnte. Ich könnte euch von Wundern erzählen, die ich gesehen habe. Aber das tue ich nicht. Ich verkünde keine Wunder. Ich verkündige den Herrn Jesus Christus und seine Ämter und Aufgaben und das Wort Gottes, was geschrieben steht. Meine Freunde, was wird sein? Die Erstattung wird sein? Ich will euch mal einen Mann nennen, der euch zeigt, was Erstattung ist. Das ist das fleckenloseste, leuchtendste Vorbild für Jesus, der aber auch seine Fehler hat. Der neigte zum Stolzen, zum Hochmut. Ich bin mehr als meine Brüder. Wie hieß denn dieser Mann? Jawohl, das war Josef. Das war Josef. Dem wurde er erstattet. Der wurde erniedrigt. Und weil er sich erniedrigen ließ, wurde er hoch erhöht. Und wurde zum Zafnat Paneach, das heißt zum Brot des Lebens, zum Retter der Welt. Schon heute gießt Gott durch den Heiligen Geist, durch die Liebe der Geschwister, durch das Ansprechen deiner Gefühlswelt, deines Willenslebens, deines Geistes und deiner Seele und deines Leibes. Schon jetzt fängt Gott an, ich sage anbruchhaft zu erstatten. Denn was sein wird, ist jetzt. Gott fängt schon jetzt an. Schon heute verkündige ich dir, dass ich dir das Doppelte erstatten werde, sagte ein andermal dem untreuen Israel. Schon heute. Eigentlich wäre es noch nicht an der Zeit, aber ich kann es gar nicht abwarten, will Gott sagen. Mein Herz ist so bewegt von Liebe, ich kann gar nicht warten. Schon heute sage ich dir es. Das ist Erstattung. Es gibt 8 Maßstäbe der Erstattung. 1:1, 1:1,2, 1:4, 1:5, 1:7, 1:100 und 1:90. Das sind die Maßstäbe der Erstattung. Aber darüber kann ich natürlich nicht sprechen. Da habe ich mal eine Woche lang drüber gesprochen. Vor den leitenden Brüdern der Schweizer Ekklesia. Oh, die haben das in sich hineingetrunken. Da war keine Versammlung kürzer als 3 Stunden. Ja. Meine lieben Freunde, noch einmal. Was wird sein? Die Wiederkunft, das Gericht, die Erstattung. Jetzt nenne ich euch zuletzt noch eins. Was wird sein? Die Vollendung wird sein. Was ist Vollendung? Vollendung ist das volle Ende. Ihr werdet sagen, red doch nicht so geschwollen daher. Sag doch einfach das Ende. Nein, das volle Ende. Denn Ende heißt Telos, für die, die Griechisch können, Teilziel. Und jedes Wort hat eine Vorerfüllung, dann eine Reihe von Teilerfüllungen, 5, und dann eine Vollerfüllung, das ist die 7. Jedes Wort Gottes ist 7-mal geläutert und hat 7 Erfüllungen. Und so gibt es ein volles Ende. Es gibt aber auch ein Teilziel, Teilenden oder Teilziele. Aber die Vollendung, die kommt einmal. Wisst ihr, wann die da ist? Die ist da, wenn Gott ist alles in allem. Das ist das volle Ende. Das sagt Gottes Wort. Gott wird sein, alles in allem. Das ist das volle Ende. Das ist die Vollendung. Die kommt mal. Das dauert noch sehr lange. Da liegen noch Äonen, Ewigkeiten von Hölle und Qual und Gericht für die ewigen Flammen zu weisen, möchten wir nicht. Meine Brüder, das volle Ende, das kommt, aber im Geiste, im Glauben. Denn das, was sein wird, das ist jetzt. Schauen wir aus der Schrift die Ziele Gottes, die Teilziele und sein Endziel durch den Glauben. Denn was sein wird, ist jetzt. Darüber möchte ich nicht sprechen, sondern schweigen und anbeten. Ich bin am Ende. Ich habe euch gesagt, es ist ein Wunder, dass in Gott ruht, beisammen sind. Dass das, was gewesen ist, jetzt ist. Und das, was sein wird, jetzt ist. Ein Abreißkalender. Denkt euch, hier hängt ein Abreißkalender. Und da steht der 16. und wenn er den abreißt, kommt der 17. und wenn er den abreißt, der 18. und wenn der Januar vorbei ist, der Februar. Und so, da müsst ihr abreißen 365 Mal. Und dann, dann seid ihr am Ende. Dein Leben siehst du, wie man einen Abreißkalender sieht. Da steht mit drauf, Mittwoch, den 17. Februar 1963. Aber Gott sieht alle Tage deines Lebens wie ein Jahreskalender. Denkt euch hier ein Jahreskalender vom 1. Januar bis zum 31. Dezember. Und dann kann man mit einem Blick überschauen. Und so sind für Gott deine Zeiten überschaubar. Gott hat in sein Buch alle Tage deines Lebens eingetragen von der Zeugung, nicht von der Geburt, von der Zeugung bis zum Tode und zur Vollendung, als noch keiner deiner Tage da war. Wo steht denn das? 239, jawohl, da steht's. So sieht Gott alles Weltgeschehen, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, vom 1. Januar bis zum 31. Dezember des Weltalljahres, sieht er mit einem Blick. Und wir müssen erst ein Drittel nach dem anderen abreißen. Für uns gibt es Vergangenheit, 1961 Vergangenheit. 1962 ist für uns Gegenwart. Und 1963 ist Zukunft. Für uns, für Gott nicht. Und wer das verstanden hat, dass Gott so groß ist, so wunderbar, für alles sorgt, dass seine Gerichte furchtbar sind. Es ist schrecklich, in die Hände des gerechten Gottes zu fallen mit seiner unvergeblichen Schuld. Meine Freunde, das ist schrecklich. Davor möchte ich euch bewahren mit heiligem Ernst. Aber das Ende von allem, der Ablauf der Ewigkeit, wird Herrlichkeit sein. Gott wird sein alles in allem. Aber wer meint, oh, das halte ich schon aus. Nein, das hältst du nicht aus. Wenn schon das Leben für vielen eine Hölle ist, was meint ihr, was die wirkliche Hölle dann erst ist? Das ist gar nicht vorzustellen. Das sollst du ja gar nicht hinein. Das sollst du ja gar nicht hinein. Du darfst ja heute haben, du darfst ja jetzt zu Jesus kommen und dein Leben ihm geben. Da bist du errettet und erlöst. Das ist die Botschaft, die wir sagen. Und das ist der Zweck auch dieser wunderbaren Dinge, von dem Wunder der Gleichzeitigkeit, von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ich lade euch herzlich ein für morgen. Unser teurer Bruder Otto Fussler wird mit uns beten. Und wer mit dem einverstanden ist, was er betet, der sage laut Amen am Schluss. Das nimmt Gott beim Wort. Noch einmal darf ich hinweisen, nehmt euch das Schriftchen von der Erwählung mit. Und wenn ihr das gründlich gelesen habt und seid niedergeknieten, habt Gott gedankt, dann wisst ihr, dann versiegelt der Heilige Geist in euren Herzen die Wahrheit, ich bin erwählt, weil ich nichts bin. Und das ist eine ganz große Gnade. Wir werden stille und beten.
Bevor wir beten, seien mir noch ein paar Worte gestattet. Zu der Zeit, da der Herr Jesus noch hier auf Erden wandelte, begegnete er einmal einigen sehr bekümmerten, mit Sorge erfüllten Männern. Und diese Männer waren mit Fug und Recht bekümmert, denn sie hatten gehofft, jetzt würde die Erlösung ihres Volkes kommen. Und nun war alles zusammengebrochen, dem Anschein nach. Und da sagte der Herr Jesus zu ihnen: O ihr Toren und trägen Herzens, zu glauben allem, das geschrieben steht. Wir wurden heute auf vieles hingewiesen und waren erstaunt zu hören, das steht ja auch geschrieben. Wenn wir mehr in den Dingen lebten, die da geschrieben stehen, dann würden unsere Herzen mit größerer Freude erfüllt werden. Ich musste während der Worte unseres lieben Bruders Heller immer wieder an Männer denken, die langer Zeit gelebt haben und die es wagten, manchmal auch, indem sie als unzeitgemäß galten. Und dieses Urteil ihrer törichten Zeitgenossen gerne und auch Männer, die da glaubten, allem, das geschrieben steht. Mit einem habe ich mich in vergangener Zeit mehr beschäftigt. Johann Christoph Blumhardt. Was hat der Mann doch erleben dürfen, weil er glaubte allem, das geschrieben steht. Und seine Erfahrungen decken sich wunderbar mit dem, was wir heute hörten. Und unsere Erfahrungen könnten sich ebenfalls mit dem decken, was wir heute hörten, wenn wir nicht Toren wären Herzens. Gott möchte Gnade geben, dass keiner als törichter oder mit einem trägen Herzen hinausgeht. Wir wollen beten. Du treuer Gott und Vater, wir danken dir, dass du durch deinen Geist die Person und das Werk deines Sohnes Jesus an diesem Abend lebendig gemacht hast, sodass wir ihn sehen konnten und sodass unsere Herzen von seiner Nähe berührt wurden. Und wir beten dich, Herr Jesus Christus, an, weil wir dich jetzt erleben dürften als den Gegenwärtigen. Und das, was du getan und einmal bewirkt, in unsere Gegenwart hereingestellt hast. Und das, was aus deinem Werk und aus deinem Gehorsam als Frucht sich ergibt, in Ewigkeit ebenfalls in unsere Gegenwart hereingestellt wurde. Wir sind erschrocken über dem Reichtum deines Wortes und über dem, was dein Geist vor uns ausgebreitet hat. Und du bittest jetzt uns und demütigst dich so unter uns, indem du es niemandem aufrücken willst mit Gewalt, sondern indem du mit sanftem, milden Zusprechen unsere greifen. O Herr Jesus, verhüte in Gnaden, dass kein Törichter und keiner mit trägem Herzen an diesem Abend hinweggeht aus diesem gesegneten Raum, sondern dass ein jeder zugreifen möchte, damit Wirklichkeit wird, was deine Erlösung bewirken kann in Menschen, die gebunden sind und Staub geboren sind und begrenzt sind und immer wieder mit ihren eigenen Unmöglichkeiten zu tun haben, dass gerade hier sich deine Erlösung auswirkt, damit wir Menschen werden, erfüllt mit Frieden und mit Freude in einer Welt, die mehr und mehr angstvoll wartet auf die Dinge, die da kommen sollen, die Auswege sucht und keine Auswege findet. Uns aber möchtest du herausnehmen aus all diesen Einengungen und möchtest uns auf dem Wege des Glaubens befestigen, denn du, Herr Jesus, gehst voran. Ja, du nimmst uns bei der Hand und führst uns ans Ziel. Und dafür danken wir dir von Herzen. Amen.
Amen.